Willkommen bei Crime und Kontext. Ich bin Jonas und heute bin ich wieder mit Mara zusammen, die mir hilft, die Mechanismen hinter den Fällen zu beleuchten. Hallo Mara.
Hallo Jonas. Ich bin gespannt, was heute auf dem Tisch liegt.
Wir haben heute zwei Themen, die auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein könnten. Einmal eine aktuelle Phishing-Welle, bei der Kriminelle gezielt Behördennamen missbrauchen, und dann einen Fall, der mich ehrlich gesagt sehr beschäftigt hat. Eine Frau, die jahrelang als Ermittlungshelferin für die Staatsanwaltschaft tätig war und jetzt selbst im Visier der Ermittler steht.
Das klingt nach einem ziemlich ungewöhnlichen zweiten Fall.
Ja, dazu kommen wir gleich. Fangen wir aber mit dem Phishing-Thema an, weil es gerade sehr viele Menschen betrifft. Die Verbraucherzentralen warnen aktuell vor einer Welle gefälschter E-Mails und SMS-Nachrichten, die im Namen von Behörden verschickt werden. Konkret geht es um Namen wie das Bundeszentralamt für Steuern, das Kraftfahrtbundesamt, das Bundeswirtschaftsministerium und den Rundfunkbeitragsservice.
Also quasi die gesamte Behördenlandschaft.
Genau. Und das ist kein Zufall. Diese Namen haben etwas gemeinsam. Sie klingen offiziell, sie klingen verbindlich und vor allem klingen sie so, als müsse man reagieren. Wer eine Nachricht bekommt, die angeblich vom Finanzamt kommt und eine Steuererstattung ankündigt, der klickt vielleicht eher drauf als bei einer Werbemail.
Das ist eigentlich das Kernprinzip von Social Engineering, oder? Man nutzt Autorität, um Druck zu erzeugen.
Exakt. In der Psychologie spricht man von Autoritätsprinzip. Robert Cialdini hat das in seinen Arbeiten über Überzeugung sehr gut beschrieben. Wenn eine Nachricht von einer Institution kommt, der wir vertrauen oder die wir fürchten, schalten viele Menschen einen Teil ihrer kritischen Prüfung ab. Und genau das nutzen diese Betrüger aus.
Was passiert dann konkret, wenn jemand auf so einen Link klickt?
Das variiert je nach Masche. Bei manchen Varianten landet man auf einer täuschend echt aussehenden Webseite, die zum Beispiel wie das Portal des Bundeszentralamts für Steuern aussieht. Dort soll man dann persönliche Daten eingeben, Kontonummer, Steueridentifikationsnummer, manchmal sogar Ausweisdaten. Bei anderen Varianten wird eine App zum Download angeboten, die als offizielle Anwendung getarnt ist, aber in Wirklichkeit Schadsoftware enthält.
Und bei den erfundenen Bußgeldbescheiden?
Da ist der Mechanismus noch direkter. Man bekommt eine Nachricht, angeblich vom Kraftfahrtbundesamt, mit einem Bußgeld, das man innerhalb kurzer Frist zahlen soll. Link zur Zahlungsseite inklusive. Wer zahlt, überweist Geld direkt an die Täter. Wer auf den Link klickt und Daten eingibt, liefert seine Zahlungsdaten frei Haus.
Was mich dabei interessiert: Warum funktioniert das immer noch? Das Thema Phishing ist doch seit Jahren bekannt.
Das ist eine wirklich wichtige Frage. Und die Antwort ist, glaube ich, mehrteilig. Erstens werden die Nachrichten immer professioneller. Früher hatte man sofort Rechtschreibfehler, komische Formulierungen, offensichtlich falsche Absenderadressen. Heute sehen manche dieser Mails aus wie echte Behördenschreiben. Zweitens trifft es oft Menschen, die gerade in einer Situation sind, in der sie eine solche Nachricht erwarten. Wer gerade die Steuererklärung abgegeben hat, dem erscheint eine Rückmeldung vom Finanzamt plausibel.
Der Kontext macht die Täuschung glaubwürdig. Was sollte man also konkret tun, wenn man so eine Nachricht bekommt?
Die Verbraucherzentralen empfehlen, niemals auf Links in solchen Nachrichten klicken. Keine Daten eingeben. Und wenn man unsicher ist, ob eine Nachricht echt sein könnte, direkt auf die offizielle Webseite der jeweiligen Behörde gehen, also die Adresse selbst eintippen und dort nachschauen oder den offiziellen Kontakt nutzen. Behörden fordern übrigens in der Regel keine sensiblen Daten per E-Mail oder SMS an.
Das ist eigentlich ein guter Merkpunkt.
Ja. Und Nachrichten, die man nicht erwartet hat und die zu einer Handlung auffordern, sollte man grundsätzlich mit Vorsicht behandeln. Das gilt für Behördennachrichten genauso wie für Paketbenachrichtigungen oder Bankmitteilungen. Kommen wir zum zweiten Fall. Der ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich.
Die Frau mit den Spürhunden.
Genau, Andrea von Buddenbrock. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung hat sie über Jahre hinweg die Staatsanwaltschaft Essen mit ihren Spürhunden bei der Aufklärung von Mordfällen unterstützt. Die Hunde sollten in der Lage sein, Spuren zu verfolgen, die für die Ermittlungen relevant waren. Im Dezember 2025 dann eine Razzia auf ihrem Bauernhof in der Nähe von Essen.
Und der Vorwurf ist Betrug.
Ja, im Kern steht die Frage, ob ihre Hunde tatsächlich die außergewöhnlichen Fähigkeiten besitzen, die sie ihnen zugeschrieben hat. Wenn dem nicht so wäre, hätte sie möglicherweise über Jahre Leistungen abgerechnet oder Vertrauen in Anspruch genommen, das nicht gerechtfertigt war.
Was mich daran sofort beschäftigt: Wie kann das so lange unbemerkt bleiben? Die Staatsanwaltschaft ist doch kein naives Publikum.
Das ist genau der Punkt, der diesen Fall so interessant macht. Und da muss ich fair sein, wir haben hier eine laufende Ermittlung. Es gibt Vorwürfe, aber noch kein Urteil. Was wir sagen können ist, dass das Phänomen der unkritischen Übernahme von Expertenmeinungen in Ermittlungsverfahren kein Einzelfall ist.
Meinst du so etwas wie den Forensic Science Bias?
Genau das meine ich. Es gibt in der Kriminalistik und in der Forensik eine lange Geschichte von Methoden, die als wissenschaftlich galten, es aber nicht ausreichend waren. Bissspurenanalyse, bestimmte Haarprofilverfahren und ja, auch der Einsatz von Spürhunden ist ein Bereich, in dem die wissenschaftliche Grundlage nicht immer so solide ist, wie man annehmen würde.
Ich glaube, viele Menschen stellen sich vor, dass Spürhunde einfach objektiv riechen. Und das war's.
Das ist ein weit verbreitetes Bild. Aber in der Forschung gibt es seit Jahren Debatten darüber, wie zuverlässig Hunde in bestimmten forensischen Situationen wirklich sind. Ein bekanntes Problem ist der sogenannte Clever-Hans-Effekt. Hunde reagieren nicht nur auf Gerüche, sondern auch auf unbewusste Signale ihrer Führerinnen und Führer. Wenn der Mensch am anderen Ende der Leine glaubt, dass hier etwas Bedeutsames ist, kann das Verhalten des Hundes beeinflussen.
Das heißt, der Hund zeigt an, was der Mensch erwartet.
In manchen Fällen ja. Das ist natürlich kein Beweis für Betrug. Es kann auch schlicht ein methodisches Problem sein, das niemand bewusst herbeigeführt hat. Aber es zeigt, warum es in forensischen Verfahren so wichtig ist, Methoden kritisch zu hinterfragen und nicht einfach auf Autorität zu vertrauen.
Und das ist eigentlich das Verbindende zwischen beiden Fällen heute, oder? Vertrauen in Autorität.
Das ist ein sehr guter Punkt. Beim Phishing vertrauen Menschen einer vorgetäuschten Behördenautorität. Beim zweiten Fall, zumindest dem Vorwurf nach, hätten Ermittlungsbehörden möglicherweise einer Expertenautorität vertraut, ohne ausreichend zu hinterfragen. Das eine betrifft Privatpersonen, das andere betrifft Institutionen. Aber der Mechanismus ist ähnlich.
Was bedeutet das für laufende oder vergangene Verfahren, in denen solche Spürhundaussagen eine Rolle gespielt haben?
Das ist eine sehr ernste Frage und die kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Das hängt davon ab, was die Ermittlungen ergeben, wie die Hunde in den jeweiligen Verfahren eingesetzt wurden und welche Rolle ihre Ergebnisse bei Urteilen gespielt haben. Wenn Beweismittel in Strafverfahren auf methodisch fragwürdigen Grundlagen beruhen, kann das im schlimmsten Fall bedeuten, dass Urteile überprüft werden müssen. Das ist eine Frage, die die Justiz selbst beantworten muss.
Und das ist eigentlich das, was man aus solchen Fällen mitnehmen sollte. Expertenstatus allein reicht nicht als Qualitätssicherung.
Genau. Methoden müssen transparent, überprüfbar und wissenschaftlich fundiert sein. Das gilt für die Forensik genauso wie für jeden anderen Bereich, in dem Expertenwissen in Entscheidungsprozesse einfließt. Gut, ich glaube, wir haben heute zwei sehr unterschiedliche Fälle besprochen, die beide auf ihre Weise zeigen, wie Vertrauen ausgenutzt oder unkritisch vergeben werden kann.
Und wie unterschiedlich die Konsequenzen sein können, je nachdem, ob es um eine Phishing-Mail geht oder um ein Strafverfahren.
Genau das. Als Zusammenfassung: Bei Phishing-Mails im Namen von Behörden gilt, niemals auf Links klicken, keine Daten eingeben, in Zweifel direkt auf der offiziellen Behördenwebseite nachschauen. Behörden fordern keine sensiblen Informationen per SMS oder E-Mail an. Und beim Fall von Andrea von Buddenbrock gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Was der Fall aber unabhängig vom Ausgang zeigt, ist, wie wichtig es ist, forensische Methoden kritisch zu prüfen und nicht allein auf Expertenstatus zu vertrauen. Danke fürs Zuhören und danke an Mara für die Einordnung heute.
Danke, Jonas. Bleibt kritisch, auch gegenüber dem, was vertrauenswürdig klingt.